Erste Reihe Fußfrei, der TV Media Podcast mit Peter Slawin.
Der Vorteil war, eine Band, die nicht was verkauft, die braucht es ja nicht scheißen. Ergo haben wir gesagt, wir machen das, was uns Spaß macht. Der hat mich als Totengräber der ERV bezeichnet, One Day.
Ja.
Ich hab gesagt, Klaus, geben dir einen Chick in den Mund, nimm ein Whisky-Glasl, Barhocker.
Willkommen beim TV Media Podcast. Da geht es normalerweise um Film, heute soll es aber um Musik gehen. Ich habe nämlich zu Gast den Thomas Spitzer von der ERV. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich. Wenn es um Musik gehen sollte, bist du bei mir falsch. Nein, es hat im Entferntesten hat schon was mit Musik auch zu tun.
Was ist der Anlass? Der Anlass ist Geld oder Leben. Ist erschienen im Juni 1985, wenn es war. Ist 85, stimmt auf jeden Fall.
Ist ja, bin ich mir auch nahezu sicher.
Ja, das heißt, wir feiern 40 Jahre Geld oder Leben. Für mich eins der besten Alben, das meine ich wirklich so, der österreichischen Musikgeschichte. Wie die Anfrage gekommen ist von mir, dass wir drüber reden, was hast du dabei gedacht?
Ich habe mir gedacht, es wird ein Methusalem daherkommen. Ein uralter Mensch. An die sehenden jungen Fashion.
Oh, danke.
Vor mir.
Gut, dass kein Videopodcast ist.
Nein, aber es war ja zum Beispiel auch ein Wendepunkt. Vielleicht kann man da noch irgendwann einmal drauf eingehen. Darf ich das machen, oder?
Sicher.
Ja. Weil ich bin ja eigentlich, wir haben ja begonnen als Rockkabarett. Mhm. Und ich habe ja einen großen Hang zu lauten Gitarren.
Mhm.
Und wir haben ja, bevor der Klaus zu singen begann, das war das erste Album, wo er also wirklich jetzt im Vordergrund stand, haben wir den Mario Potazzi gehabt, das für mich ein Traumsänger war. Und nur in unserem steirischen Mini-Studio ist aufgefallen, dass nicht der Klaus die Geschichten erzählt. Findet man es lustig? Ich weiß, der Mario ist ein Mörder-Sänger. Also das ist keine Frage. Und dann habe ich gesagt, okay, er ist zwar jetzt nicht unbedingt vielleicht der erregendste Rocksänger, aber dann machen wir aus der Not eine Tugend und lassen wir ihn Geschichten erzählen.
Yeah.
Und das war eigentlich dann zumindest pekuniär gesehen das Erfolgsrezept der ERV, yeah, weil keiner kann so vielseitig in alle Rollen schlüpfen wie der Klaus.
Yeah.
Und irgendwie war das so, ich hätte lieber ein Rockalbum gemacht mit, was weiß ich, ja, keine Ahnung, mit härteren Klängen und,
yeah,
und dann, ja, Rockgesang. Aber auf der anderen Seite ist ja dann das früher oder später dann eigentlich zum Markenzeichen geworden bei ERV, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und das war, glaube ich, das erste Album, wo man schon, na, Café Passé, muss ich mich korrigieren, hat auch schon nicht einen pseudo-roten Faden gehabt, sondern das war ja schon eben die ganzen musikalischen Entwicklungen.
Mhm.
Der damals letzten 40 Jahre.
Mhm.
Und bei damals, da habe ich gesagt, ich möchte gern eine Geschichte machen und das war dann Geld oder Leben, sagst du, klar, dann gibt es Küste, Herr der Kerkermeister, ja, Banküberfall, ja, heiße Nächte in Palermo.
Ja.
Und das hat mir auch totalen Spaß gemacht. Mhm. Also irgendwie.
Aber warte mal, gehen wir es kurz da rein, ja, durch, weil das Album davor, also es waren ja schon die ersten Hits mit Go Cali Go zum Beispiel. Ja. Das war das Album à la carte.
Ja, aber da hat dann Mario eben noch viel gesungen. Mhm. Also meine Lieblingssongs damals waren, also lustig war natürlich Go Cali Go.
Ja.
Da hat sich aber schon herausgestellt, dass wenn der Klaus die Geschichte erzählt,
ja,
liegt jeder am Boden. Bei Mario, der dann, also Stolzer Falke drauf singt, glaube ich, auf diesem Album. Und die Intellektuellen,
ja,
das hat mich, oder der Heavy Metal Baby, das hat mich vom Musikalischen enorm angesprochen.
Mhm.
Aber er war quasi nicht so,
prädestiniert,
Geschichten zu erzählen. Und,
ja,
und so ist da quasi der Klaus von der zweiten Reihe,
ja,
in die erste gehupft.
Mhm.
Und irgendwie mir hat das also totalen Spaß gemacht, eben den Klaus schnell reden zu lassen, was im Endeffekt dazu führte, wahrscheinlich diverse Fernsehauftritte gehabt haben, dass man nur meinen Klaus gesehen hat, weil ich habe keinen einzigen Takt freilassen. Klaus hat einfach
durchgesungen.
Jetzt von vorne oder gesungen, von vorn bis hinten.
Ja.
Und der Grund, warum ja, warum das heute vielleicht auch noch bei jüngeren Leuten, die einen völlig anderen Musikgeschmack haben, dass das ankommt, wer weiß, Geschichten sind. Und für mich ist es so, das ist Geschichten leben ewig, Märchen sind für immer und irgendwie alles Nachvollziehbare. Mhm. Und der Hauptgrund ist, also, das geht eigentlich immer um Loser. Nicht? Einer will auf den Anfang fallen und zahlt dann was ein. Also das geht immer alles daneben. Und damit kann sich, glaube ich, auch jeder recht
identifizieren.
Okay. Und ja, aber auf jeden Fall war das auch für mich mein Lieblingsalbum auch. Mit zu wenig Gitarren drauf, aber.
Aber wie seid ihr? Okay, à la carte war jetzt draußen, dann habt ihr schon mal erste Erfolge gehabt, eben mit Go Kali Go.
Ich war bei dem. Mit der, wo die grüne Sau drauf ist. Ich weiß schon, wie hat das schon geheißen?
Nee, à la carte, genau.
À la carte, genau.
Ja. Und dann, okay, dann geht es darum, ihr setzt euch zusammen, jetzt ist das nächste Album dran, es wird dann Geld oder Leben. Wie seid ihr auf den roten Faden kommen mit Gangstern oder wie hat es begonnen?
Nein, nachdem ich eine kriminelle Energie in mir immer stets verspürte. Nein, ich habe gesagt, das muss ein Thema her. Und ich bin ein Krimi-Fan. Mhm. Ich habe gedacht, dann nehmen wir halt das als roten Faden.
Ja.
Ich glaube, der Klaus ist dann als Confrancier, als Sherlock Holmes oder und der Ike Breit als Watson. Also wir haben den dann mal so einen humoristischen Krimi auf die Bühne gestellt.
Ja.
Und ja, und das ist natürlich auch sowohl in Deutschland, Schweiz und natürlich auch Österreich halt sehr gut angekommen.
Mhm. Ich hab das Album ja vor mir. Ich würde es jetzt gerne einfach durchgehen von Lied zu Lied.
Ja, gern.
Das allererste Lied ist ja Geld oder Leben.
Mhm.
Ich finde, es ist ein großartiges Lied. Es funktioniert immer noch. Melodie ist super, Texte super. Wie ist das entstanden? Hast du eine Erinnerung dran?
Ja, das ist jetzt. Die Nora wird mich gleich schimpfen, die näher hinter mir sitzt. Na, eigentlich habe ich die Texte und die Musik immer ich gemacht.
Ja.
Wenn irgendwie etwas demo-reif war, habe ich den Jungs halt vorgestellt.
Mhm.
Also irgendwo und sie haben sich damit abgefunden. Der arbeitet gern,
ja.
Macht lustige Sachen. Musikalisch war dann in Holm, also unser zweiter Schwede.
Ja.
Also sehr, sehr wichtig für die Band, weil der halt musikalisch eigentlich wesentlich mehr Ahnung gehabt hat als ich.
Mhm.
Trotz alledem war es so, dass ich eigentlich erst zu den Kollegen kam, wenn ich also die Chords, die Melodie, den Refrain und die Verse gehabt habe.
Ja.
Und dann haben wir es halt dann im Kollektiv versucht, urgerecht zu gestalten.
Ja. Ich meine, da ist eh eine coole Gitarre, ein cooles Riff, also weil du vorher gemeint hast, am liebsten hättest alle Nummern rockiger gehabt. Das gehört ja zu den, neben Kerkermeister, glaube ich, zur rockigsten Nummer, Geld oder Leben.
Aus dieser Zeit schon, ja.
Ja, von dem Album, genau. Ja. Ich finde ja, also vom Text her, da gibt es einige Highlights, muss ich sagen. Von mir ein Highlight ist, ohne Rubel geht die Holger. Mit dem Ivan in die Wolke. Bitte, wie fällt das sowas ein?
Ja, das ist, nachdem ich ein ausgesprochener Wilhelm Busse-Fan war seit meiner Kindheit, weil mein Vater verbot mir jede Form von Comics. Also das heißt,
echt?
Er hätte mich wahrscheinlich irgendwo gekreuzigt, wenn ich mit irgendeinem Mickey Mouse Heftel oder Tibor oder Akin gekommen wäre.
Mhm.
Und das Einzige, was er mir erlaubte, waren die gesammelten Werke von Wilhelm Busch zu lesen.
Mhm.
Und ich war also von Busch Humor schwerstens angetan.
Schwarzer Humor.
Ja, und vor allem, weil er auch gezeichnet hat.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich mir meine Comics selber. Das war aber schon in meiner Kindheit.
Mhm.
Und nachdem ich ein kindischer Brotto bin, vor allem war halt sicher Sinn entleerten, aber lustigen Sachen, das gefällt mir halt einfach und das ist mir, glaube ich, bis heute geblieben.
Aber wie schwer oder leicht ist dir das von der Hand gefallen, das zu schreiben, die Texte?
Eigentlich relativ leicht, weil ich weiß nicht, meine damalige Partnerin, die Mutter meiner Tochter, immer wenn sie mit Kichern gehört hat, wenn es ihm gefällt, dann wird es wahrscheinlich ein paar anderen auch noch
gefallen.
Ja, wie gesagt, also ich habe da schon ein bisschen eine infantile Ader.
Ja.
Aber mir macht also gepflegter Nonsens einfach Freude.
Ja.
Wobei ich im gleichen Maße auch die ernsteren Nummern auch achte, aber es ist halt, es gleitet halt manchmal bei mir humoristisch ab.
Du, was ich übrigens total faszinierend finde, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, ist, dass da mal das Album erschienen ist und erst ein halbes Jahr später die erste Single. Weiß nicht, ob du das noch weißt, aber das ist ja eine Vorgangsweise, die unüblich ist. Normalerweise kommt der Single und dann das Album.
Ja, das war, aber es war so, dass da kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass in unserer Anfangszeit wollte keine einzige Plattenfirma, da gab es glaube ich in Österreich noch 12, wollte man es haben, weil sie gesagt haben, ich habe so, ja, ich habe schon ein paar Kleinkunstpreise und das ist lustig, aber verkaufen kann man eigentlich nicht. Also damals quasi schon fast abgesenden gehabt damit. Und dann war es so, dass wir einen Vertrag bekamen mit der EMI, bei EMI Köln. Die hat gesagt, okay, das ist One Hit Wonder, das war der Banküberfall. Ja. Jetzt haben wir das Album weg und sie sollen ein neues machen. Allerdings kam dann Märchenprinz, Fata Morgana, Heiße Nächte, die wollten das gleich mal canceln, weißt
also du. Die wollten nach einem Lied?
Haben sie gesagt, ja, das war Zufall. Und jetzt schauen wir, was auf dem nächsten Album machen. Also nicht das andere. Gut, vielleicht sind die deutschen Nachbarn ein wenig humorferner als die Österreicher. Kann sein. Aber das heißt, das hat eigentlich auch die Company, es hat niemand.
Hat niemand interessiert,
nicht,
oder?
Nein, ja, nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ja, ist eben nicht, aber dass man damit, dass sie auch damit viel Geld verdienen können, das ist
ja klar. Okay.
Aber das war auch nicht das primäre Anliegen, weil wir waren einmal froh, dass wir überhaupt einmal einen Plattenvertrag gekriegt haben bei einer namhaften Firma.
Aber ihr habt doch schon einen gehabt von davor, oder? Vom Album davor?
Ja, das war auch schon. Ja, aber das hat am Anfang in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Und die Chefs saßen in Köln.
Ja.
Und das war dann immer so ein Abwarten. Wenn es in Österreich Nummer 1 oder Top 5 ist, dann wird es vielleicht 3 Wochen später auch in Bayern was.
Ja.
Und dann dringt es langsam durch nach Köln.
Ja.
Und dann sagen sie, naja, ist ja wurscht, probieren wir es halt.
Ja.
Also, aber da bin ich niemandem Zieder. Wie gesagt, auch wir waren für Bass erstaunt, als wir dann also irgendwie verkauft haben, wie blöd.
Ja.
Und das war aber, glaube ich, auch zur Zeit noch, als es die Vinyls gab und die Kassetten.
Ja.
Jetzt haben die Kinder, ich entschuldige mich bei allen Eltern, weil die Kinder haben die, wenn die nach Italien gefahren sind, haben die wollten 7 Stunden lang die ERV-Kassetten. Jetzt haben sehr viele die LP gekauft und die Kassetten. Ja. Und das ist der Grund, warum wir, glaube ich, die meisten verkaufende Band aller Seiten waren.
Du, weil es gab dann, wenn wir noch beim Titel Geld oder Leben sind, es gab dann im Jahr drauf den Film Geld oder Leber mit Mike Krüger.
Genau.
Wo fast nur Musik von der ERV drauf war.
Ja.
Ist das passiert? Also.
Naja, das war eigentlich so, dass der Karl Spies, das ist der Produzent, also das ist von der Lisa Füll, der hat irgendwie einen Norden gefressen an meinen Texten und so weiter und hat gesagt, die ERV. Und ursprünglich er wollte einen Film mit uns machen. Und da habe ich gesagt, nein, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja, ob er wenigstens einige Titel haben kann. Und das, ich glaube, der Ausschlaggebend für das Geld oder Leber war das Album. Weil dem Chef von der Filmfirma das sehr gut gefiel. Und dem es dann später also nahezu angefreundet und
was, ja. Hast du den Film gesehen?
Ich habe ihn, glaube ich, gesehen, ja. Aber nicht im Kino. Erst, ich weiß nicht.
Jahre später. Habt ihr irgendwas mit Mike Krüger zu tun gehabt auch?
Oder? Oh, ich hätte den habe ich auch ein, zwei Nummern geschrieben, mehr irgendwie. Und es war halt so, dass speziell also die Künstler, die bei der EMI waren, das war der Mike Krüger auch, oder die irgendeinen Sinn für Humor hatten, die treffen sich irgendwann einmal und so war es halt irgendwie.
Gehen wir zum zweiten Lied.
Ja.
Banküberfall, der super Klassiker. Ich meine, da gibt es einiges zu erzählen. Warum ist eigentlich ein Hund drauf? Das Bellen des Hundes.
Ja, das war so, weil damals bekam unser Produzent Peter Müller, der übrigens alles, was in Österreich Rang und Namen hat, ist der beste Produzent, den es je gab. Der ist leider verschieden, vor ein oder zwei Jahren. Und der hat sich ja ein neues, modernes, weiß ich nicht, Gerät gekauft. Und der Nino, unser Schwede, der drückt auf den Tasten. Da haben wir gesagt, wird schon einbaut. Wo ist uns wurscht? Und so markante akustische Signale haben uns immer gereizt. Irgendwo. Und wir haben gesagt, welches Schlagzeug klingt am schlechtesten? Und da hat es einen Tromulator gegeben, einer der ersten Drumcomputer.
Ja.
Und wenn man die runtergestimmt hat, kommt genau der Sound von Banküberfall. Also ich habe nur gesagt, wie kann man in kurzer Zeit alles kaputt machen? Aber das war aber dann quasi auch wieder so ein Wiedererkennungsmerkmal. Ja. Weil völlig gesagt, das klingt krank, das müsste eher faul sein.
Aber stimmt es, dass ihr da inspiriert wart von einer echten Geschichte, von so einem schlechten Bankräuber? Nein. Oder ist das ein Blödsinn?
Nein, weil für mich waren also die Loser-Typen immer, ja. Das war immer, das wird das einfach, das zieht sich eh durch die ganze ERV-Geschichte durch.
Ja.
Das waren immer meine Lieblinge. Also,
ja.
Rüh und Karnett und
ja.
Probiert. Das ist auch jetzt bei, ob das Märchenprinz oder Küss die Hand ist.
Ja.
Der eine checkt den Debatten. Also es ist irgendwie das. Ich habe schon eine große Zuneigung immer gehabt. Ich kann nicht versagen. Wenn sie liebenswert sind.
Ja, ja, ja. Da muss ich sagen, dass du da reimst, über Falmas auf Palmas, ist ein absolutes Highlight für mich, muss ich sagen. Ja. Gab es so Probleme mit Palmas? Nein, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Das war das. Also, erstens, es war ja, sie wurden nicht kritisiert und speziell in Deutschland. Und haben dann auch das, unser Publikum in Deutschland gesagt, die haben zwar keine Ahnung, was, ich muss bluffen, mit Finger war da statt der Pussy.
Ja, bluffen
kann. Es klingt lustig. Sie haben keine Ahnung gehabt, warum es geht. Aber sie hat sich semantisch irgendwie interessant an.
Ja, da gab es ja auch die englische Version. Wie ist denn das passiert? Bank Robbery?
Weiß ich eigentlich gar nicht. Und ich war sogar in der englischen Hitparade und ich wurde gekürt zum schlechtesten Video des Jahres.
Ich habe mir das Video angeschaut. Gut, das habt ihr offenbar auf die Schnelle irgendwo.
Ja, das war vor dem Konzert.
Ja.
Einmal hat irgendwer eine Kamera gehabt und.
Ja, einfach drauf gehalten.
Und einfach gesagt, die 20 Minuten haben wir.
Ja.
Spielen wir das halt irgendwie. Also das war nicht die primäre Absicht, jetzt den Weltmarkt zu erobern, sondern einfach just for fun. Der Klaus war ein Jahr in Amerika.
Aha.
Und wenn er einen anglophilen Typen macht, ist es schon wieder lustig.
Ne? Ja, war's auch, ja. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber es dürfte irgendein bayerischer Polizist sie aufgeregt haben, weil seiner Meinung nach die Überfallsrate gestiegen ist nach dem Lied.
Ja, da kann ich mich erinnern. Da gab es dann in Hamburg ein Fernsehinterview zwischen besagten, was weiß ich,
Kommissar
und mir. Oder irgendwie hat es ein bisschen Lauf von 2 Minuten, das ist haltlos, nicht so gut. Also, wenn man da was einzählte. Nein, das stimmt nicht. Natürlich, also, ob sie zurückgegangen sind durch unseren Song, weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall nicht zugenommen.
Habt ihr damit gerechnet, dass das so ein Hit wird beim Überfallen?
Nein, wir haben überhaupt nie mit irgendwas gerechnet. Zumal wird das ist wie eingemeißelt gewesen. Die Band wird nie was verkaufen.
Mhm.
Der Vorteil war, eine Band, die nie was verkauft, die braucht es ja nicht scheißen.
Mhm.
Ergo haben wir gesagt, wir machen das, was uns Spaß macht.
Mhm.
Und wir waren, glaube ich, noch wesentlich überraschter als die Plattenfirma, weil eine große Klientel gefunden hat.
Aber wie ihr dann auftreten seid bei so deutschen Sendungen, weiß nicht, die ZDF-Hitparade, glaube ich, hat das geheißen oder so. Ja. Wie war das eigentlich mit dem Moderator oder hinter den Kulissen, wo ihr die Exoten vielleicht wart?
Ja, das, da gibt es einen Grund. Da gab es ja die privaten Sender noch nicht. Mhm. Und wir haben also bis zu 50 Fernsehauftritte in Deutschland gehabt. Und immer wenn eine Sendung langweilig ist, hat es geheißen, muss die ERV, dann ist 3 Minuten lustig.
Wirklich? Ja. Super. Also habt ihr ein. Aber wie waren
ja, die Künstler? Für mich war das Problem ja eher das, dass wir dann so zu einer Faschingsband degradiert wurden. Und nur von Wirms uns bezeichnet. Die Blödel-Kombo aus Österreich. Und irgendwie Kollegen unter Anführungszeichen wie Klaus und Klaus. Na. An der Nordsee gesagt, wir sind doch alles eine Familie und ich bin weinend im Eck gesessen und habe gesagt, das wollte ich nicht.
Das wollte ich nicht.
Wobei dann natürlich Leute, die Programme gesehen haben,
ja,
die haben gesagt, das schaut ja nebenbei auch verdammt politisch, mhm, und da steckt ja viel mehr dahinter.
Ja.
Aber das liegt natürlich auch an, oder lag auch an dem Publikum, an den Rundfunkanstalten, mhm, weil die haben natürlich die keimfreien Nummern gespielt und die unterhaltsamen.
Ja.
Den man halt also auch den bundesdeutschen Nachbarn zum Frühstück irgendwo
zum
schicken kann.
Ja.
Und dadurch ist er dann irgendwie schon ein bisschen so ein Blödel in den Schein entstanden. Das hat mich eigentlich immer geärgert, weil also, mhm, man kann alle Alben durchschauen. Das ist also, Humor spielt eine große Rolle.
Ja.
Und ich liebe auch gepflegte Blödeleien, aber das ist nicht, damit umreißt man das
Gesamtschaffen
der Band. Ja.
Keinesfalls, ne? Gehen wir zur dritten Nummer auf dem Album. Heiße Nächte in Palermo, auch ein Superklassiker. Bist du ein, du hast gesagt, du bist ein Krimi-Fan, bist du auch ein Mafioso-Fan? So?
Nein, da war es aber, glaube ich, eher so, dass es das ist ja nicht ganz unbekannt, dass der Vatikan. Und das war eher so, dass ich gesagt habe, also nichts gegen jemanden, der seinen Glauben pflegt. Aber so doppelmoralische Firmen, wie ich natürlich gesagt habe, das war eigentlich so.
Ja. Und die Korruption halt. Ne?
Ja, eben. Und
wenn du
es hat natürlich thematisch auch ganz gut dazu, zu dem Geld oder Leben auch gut dazu passt.
Ja. Du reimst Kommissare auf Bagare, das ist ja einer meiner Lieblingsreime. Die vierte Nummer ist Einsamkeit. Die ist schon wieder ein bisschen ernster.
Ja, aber eigentlich, aber das stimmt. Da war aber, glaube ich, die Vorangehensweise die, dass ich gesagt habe, mit wie wenig Silben kann man eine Geschichte erzählen. So, Stammlokal, femme fatale. Das war so ein Versuch. Einsamkeit, das meine ich da. Würde ich nicht musikhistorisch überbewerten. Aber gefällt mir nach wie vor, muss ich sagen.
Also ja. Ist keine der würde ich sagen, bekanntesten Nummern, aber trotzdem hat es auch ein bisschen einen Kultstatus, oder?
Ja, es ist erstaunlich, ist ja jetzt, wir haben ja vor 5 Jahren unsere große Abschiedstournee gehabt, die fast 100 Konzerte umfasste.
Mhm.
Und da waren ja 3 Generationen vertreten. Mhm. Und das jüngere Publikum, die sagt, ja, ich weiß schon, meinem Opa gefällt Märchenprinz und was wie und Vater Morgana.
Ja.
Aber die Nummern dazwischen interessieren uns viel mehr.
Mhm.
Das heißt, das ist natürlich dann fast schon ein Ritterschlag, wenn junge Leute sagen, ja, das ist passt schon, das ist Partymusik.
Mhm.
Aber die wirklich guten Songs sind die quasi nie im Rundfunk gespielt wurden. Und
da gehört das dazu, ja, Einsamkeit.
Ja, nein, aber wie gesagt, also auch irgendwie dann im Folgealbum, glaube ich, war das fürs Murteln oder also ist ein bisschen Nummern, die, oder auch schon davor, bei à la carte, so Intellektuellen oder aber das, wie gesagt, meine persönliche Hitparade hat nichts, darf ich jetzt nicht mehr sagen, Charts hast du seit, damals gab es den Terminus noch. Es schaut natürlich völlig anders aus, als die Songs, die halt die beliebtesten sind.
Ach so, ist das so, dass du.
Ja.
Oder hast du schon zu oft gespielt? Oder?
Ja, auch das. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Nein, aber das ist das. Das war auch der Grund, warum ich so, es quasi immer als Luftröhrenschnitt empfand, wenn ich jetzt für einen Steinbecker oder für einen Udo Jürgens, wenn ich Sachen machen konnte, die humorbefreit waren.
Ja.
Und das heißt, weil bei der ERV die Firma gesagt, es muss lustig sein,
ja.
Es darf, die Gitarren dürfen nicht so laut sein.
Nee.
Das brauchen wir, dann verkaufen wir viel.
Ja.
Deshalb habe ich, also ob das jetzt der Wilfried war, bin ich wirklich 20 Songs gemacht, der war ja unser allererster Sänger.
Ja.
Oder Boris Bukowski oder Meier, Karl, Romy und Julia. Das heißt, alles das, was irgendwo ans Gemüt geht, das war mir eigentlich dann eine willkommene Abwechslung. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt können wir wieder blödeln.
Ja, tut mir leid, wir müssen jetzt beim Blödeln bleiben.
Ja, ich weiß schon. Nein, ich sag dich.
Weil die nächste Nummer ist Fata Morgana, auf dem Album ein absoluter Klassiker. Ja. Was ich da so auffällig finde, ist, dass du dich dann noch mehr spielst mit der Sprache. Also Dromedara oder
Sahara.
Genau, und auf Effendi reimst du lebendig. Und Morgana, dass das so einmal mit so Atem-R gesungen wird. Ist das von dir oder ist das von Klaus?
Eberhard? Der Klaus war natürlich der und ist nach wie vor der kongeniale Partner für mich gewesen.
Der
sagt, weil der schaut sich einen Text an und weiß genau, wie man den erzählt. Und das war auch ein Glücksfall irgendwo, jemanden zu finden, der sofort überreist und egal welche Kulturkreise er da schon besungen hat, ob es das jetzt das Matador ist, das war nicht auf dem Album, da macht ein Spanier, das war in meinem Mykonos, macht ein Griechen, der kann einfach alles. Das ist einfach, und das ist natürlich ein Segen für einen Texter, wenn es jemanden gibt, der das sofort dorthin transponiert oder transportiert, wo es hingehört. Also
das kann er wirklich hervorragend. Ah, ich habe mir das Video nochmal angeschaut auf YouTube, da ist am Anfang der Harpe Kerkeling und sagt zum...
Ich weiß nur, er hat eine große Sendung gehabt im ZDS.
Ja.
Und wir sind ein paar Mal auftreten, ob er da jetzt wirklich...
Ja, er ist zu sehen, er ist sehr jung und sagt zum Klaus Eberhardinger, ist das der Dieter Bohlen?
Santander. Ah, da haben wir, genau, das hat... Ich hätte ihn nicht gehört, mein Gott.
Ist das eine Show gewesen von...
Nein, es war eine Fernsehshow, Känguru, die heißt.
Ah, okay.
Da hat er als jung Moderator mit seinen roten Haaren. Und ich glaube, das...
Ah, das wird das dann gewesen sein, der Ausschnitt daraus. Okay, ja, verstehe. Wer singt eigentlich der weibliche Hintergrundchor am Anfang von Fata Morgana? Wer ist denn das?
Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir tolle Chorsänger in der Band gehabt haben. Also der Nino hat singen können wie der Klaus Nomi, also in ungeahnte Höhen.
Okay.
Dadurch haben wir nie Mädels braucht, weil...
Jetzt habt ihr alles selber gemacht.
Ein Nuki, die Chöre, haben wir selber ganz gut hingesetzt.
Kommen wir zur nächsten Nummer, Märchenprinz. Das ist, war, glaube ich, die einzige Nummer 1. Ich meine, das ist jetzt kein Maßstab, aber die...
Moment, aber
es spielt auch keine Rolle, es war ein Superhit. Wie bist du auf diesen Loser gekommen?
Weil es mir selber oft passiert ist, ne? Du glaubst, du machst dich wichtig irgendwo in der Provinz, dann kriegst du eine auf die Glocke. Nein, nein, aber das ist wieder dem alten Prinzip folgend. Der liebenswerte Loser, der darf nicht gewinnen. Das ist,
er verliert wirklich.
Den inklusive Führerschein.
Stimmt es, dass das gar nicht geplant war auf dem Album, Märchenprinz?
Naja, aber da war die deutsche Firma eben, weil die ihm gesagt, das kann man eh alles gleich weghauen. Die sollen ein neues Album machen, nach Banküberfall. Das wäre die erste Auskopplung. Eben, da ist ihnen per Zufall etwas gelungen. Der Rest ist voll kacke. Dann kann man aber dann eben noch drei andere eben, Märchenprinz, Fata Morgana und Heiße Nächte. Dazu und dann waren sie so peu à peu dann überzeugt, vielleicht kann man die da verkaufen, ich weiß es nicht.
Im Video hast du mehrere Rollen, du bist die Trixi Und du bist der Yoshi, der dann hinhaut mit, also, der, mit, dem, mit der Riesenfaust.
Oh ja, mein Gott. Dort hätte ich mir natürlich mein Oberlippenbärtchen abrasieren können, aber ich sage, das zahlt sich nicht aus und dann muss man den auch sagen.
Für die Tricks.
Ja, ja.
Und der Furchenadel, Wahnsinn. Wie stehst du als Steirer zur Provinz?
Nein, ich bin ein gebürtiger Grazer. Mag aber den Steirer als solchen gern und er ist ja vielleicht nicht immer der Wiefste. Und also beim Alpenrett, das war glaube ich schon davor, dass für mich sind immer solche Geschichten. Und vor allem, ja, die Wortschöpfungen, die sich einfach anbieten. Wie gesagt, die bringen mit zum Schmunzeln und unter anderem vielleicht auch den einen oder anderen.
Ja, absolut, das war ja ein Riesenhit. Die nächste Nummer ist Helden. Das ist eine ganz besondere Nummer, muss ich sagen. Ja, es ist ein bisschen Cowboy-mäßig.
Ja, weil das eben, unser Vorteil war ja, da wir vom Kabarett kommen, dass man alles benutzen darf. Man braucht keinen eigenen Stil, man darf vom Wienerlied, das Morgen fange ich nächstes Leben. Wir dürfen alles. Und ich bin wirklich also kein Sanges-Genie.
Ich,
und der Klaus hat auch gesagt, die Nummer ist vielleicht nicht wirklich wichtig. Habe ich gesagt, dann sing ich's. Und das echte Helden singen halt.
Warum wollte das nicht singen?
Ich weiß nicht. Weil diese Traurigkeit, die in meiner Stimme ist, die das braucht. Und er macht das hat auch wieder gepasst. Ne?
Ja, aber vom Text her singst du da manchmal gar nichts. Einfach nur so la la la, dumm da dumm. Wie ist denn das passiert?
Naja, weil ich quasi, wie gesagt, kein großes Stimmvolumen habe, habe ich mich dann reduziert auf Ahuga Haga. Grüß Gott, ich bin der Tod und so weiter.
Ja,
das heißt, das Tiefe war ich, das Hohe war der Kraus. Und das haben wir dann schon ziemlich ausgereizt da auf unserer Karriere. Und zum Zweiten, ich war ein absoluter Frank Zappa-Fan und der hat auch so eine tiefe Stimme gehabt. Bei mir ist er der unsterblich in den verliebt worden, ihn verehrt habe.
Ja.
Wie gesagt, wenn ich schon etwas Absondere, dann muss es was Tiefes sein.
Ja. Die nächste Nummer ist eine meiner Lieblingsnummern, Grüß die Hahn, Herr Kerkermeister.
Ja.
Das ist dann schon fast schon Heavy Metal, also oder
Rockig? Das ist ja rockig, aber das war eben, ich habe immer versucht, so zumindest ein, zwei Nummern bei der Plattenfirma durchzusetzen, wo ein bisschen ein Druck dahinter ist. Und nachdem das also thematisch auch gut so geht, oder Leben passt.
Ja, aber jetzt, pass auf, jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen. Es ist schon Jahre her, da war ich nach einem Fußballmatch in so einem Bierzelt und da gab es einen DJ und der hat den Kerkermeister aufgelegt. Und es ist sofort dann hingegangen zum DJ-Pult, um dort zu tanzen und laut zu grölen. Ein Typ, der mir nicht bekannt ist, aber dem habe ich angesehen, der war garantiert im Helfen.
Ja.
Der hat das mit Inbrunst, also mit voller Kehle. Also das war, man nennt das halt Credibility. Also
kann ich dir eine Parallelgeschichte erzählen. Ich werde dann hin und wieder auch eben Leute, die den Helfen besucht haben, getroffen. Und habe gesagt, erst Alter, wie lange bist denn du gesessen? Sag ich, einmal als Jugendlicher 3 Tage, aber das...
Du?
Wir sind aus der Mittelschule abgerissen und von der Polizei dann aufgefangen wurden bei den italienischen Vereins. Und jeder von diesen Kriminellen hat gesagt, das gibt's nicht, das kann nur jemand an so einen Song schreiben, der gesessen ist. Hab ich gesagt, das tut mir zwar leid, ich habe keine 3 Punkte, ich habe kein Bäckerl. Und dann haben wir in Graz einmal, gab es so eine Samstagabend-Radiosendung. Das war zu der Zeit, wo wir das Album ausgebracht haben. Und dann kommt aus der Strafanstalt, Strafvollzugsanstalt, Karl Laut, eine Stimme und sagen, Alter, du bist der Beste. Also da haben wir offensichtlich also diversen Insassen eine große Freude gemacht.
Du hast echt einen Nerv getroffen, also du hast nur den aus der Seele.
Ich habe das in der Folge dann, also in den Folgejahren, also wenn die halt entlassen waren, die haben sich wirklich schwerst bedankt und gesagt, hat ihnen eine Hoffnung gemacht.
Ehrlich?
Aber? Sag ich, naja, gut. Naja, weil es gibt ja dann diesen Anwendepunkt, dass zum Beispiel eben
um die korrupten Typen geht.
Also die Altnazis, die
ja, in Rio
innen untergekommen sind, dass das auch nicht unbedingt, dass sich da nicht sehr viel unterscheidet. Und das, glaube ich, hat ihnen, und vor allem auch der Spruch, nicht, ich Tätsel, was ich kreieren kann, weil ich meine Finger gerade im Automaten bringe, weil ich ein starker Raucher bin.
Mein Lieblingsreim ist Assel auf Whisky-Fastel. Ich dressiere Assel.
Ja, das haben sie auch gesagt. Weil nachdem es zeitweise ein bisschen fad ist im Häfen, die haben dann wirklich so Kakerlaken oder was, so als Sicherung gehabt. Und so, da war ihnen klar, der muss lang drinnen gesessen sein.
Ja, wieso? Aber warum hast du das gewusst? Weil du mit Leuten geredet hast oder recherchiert hast?
Ja, ich habe recht viel und gern gelesen und haben wir das ja halt auch vorstellen können. Also, ich weiß, da jetzt irgendwas deinen 3 Quadratmetern drin war. Ja, aber wie gesagt,
das also echt, wow, du hast aber Fantasie, muss man sagen. Ja. Ich sage, gehen wir zum nächsten Lied. Hm?
Gern.
Es gewinnt ja jeder. Das ist auch einer der unbekannteren Nummern, aber ich finde, das ist ein echter Ohrwurm.
Ja, war zum Beispiel so, das kann ich ja auch öffentlich gestehen, ich war so gefährdet, spielsüchtig zu werden. Also das heißt,
okay.
Und wie ich dann das erste größere Geld verdient habe, habe ich gesagt, ich besuche kein Casino, ich gehe zu keinem Automaten mehr hin,
weil du glaubt hast, dass du
gefährdet bist. Ja, und wenn ich im Casino im Geiste sein wollte, habe ich einen Menschen meines Vertrauens, habe ich gesagt, du gehst ins Grazer Casino und zwischen 23 Uhr und 23.10 Uhr setzt du 20 mal 1.000er. Kommt was, ist gut, kommt nichts.
Okay.
Ich bin quasi als Außenstehender mitgespielt.
Aha.
Und weil ich mich kannte, weil ich wusste, wenn ich da einmal drin bin, dann
kommst du
mal es ist eine Krankheit.
Na sicher, die Sucht,
ja. Eine Krankheit, die ziemlich unterschätzt wird eigentlich. Ne?
Ja,
Ehen gehen kaputt, Existenzen gehen kaputt.
Ja.
Und es gibt da, glaube ich, in Deutschland allein hunderte Anlaufstellen, also Spielsüchtige.
Ja.
Und das heißt, das ist ja eigentlich auch nicht nur lustig, sondern nicht nur gesagt, das ist ein Thema, das kenne ich aus eigener Erfahrung.
Ja.
Und da könnte man mal ein paar Zeilen machen.
Ja. Du reimst Schreiben auf Preis ausschreiben.
An das kann ich mich nicht erinnern. Ist zwar jetzt nicht unbedingt Literatur-Nobelpreis verdächtig. Wo kommt das bitte vor?
Es ist jetzt nicht der perfekte Reim.
Ja, den finde ich schlecht, nämlich. Ich habe keine Ahnung.
Den findest du schlecht? Warte.
Ja, weil ich mich nicht erinnern kann. An die Guten kann ich mich meistens erinnern.
Ich spiele ewig schon im Toto und in der Lotterie bei jedem Preis ausschreiben, es ist zum Speiben, weil gewonnen habe ich leider nie.
Ah, das geht schon wieder.
Ja.
Im Kontext geht es wieder.
Im Kontext geht es, ja. Die letzte Nummer auf dem Album ist auch ein Klassiker, Morgen.
Ja.
Stimmt das wirklich, dass der Peter Müller gesagt hat, wollte das nicht haben?
Nein, der hat gesagt, der hat mich als Totengräber der ERV bezeichnet.
Wegen dem Lied?
Ja, weil er gesagt hat, es macht er aus Hodenau und der hat dann also auch verweigert, um 2 Uhr in der Früh das Lied aufzunehmen. Er hat gesagt, Bandmaschine kaputt, Mischpult kaputt, geht nicht. Da habe ich gesagt, Peter, bitte, one take.
Ja.
Ich habe gesagt, Klaus, gib dir einen Chick in den Mund, nimm ein Whisky-Glasl, Barhocker, Nino, spiel das Lied. Es gibt nur diese eine Aufnahme.
Ja, am Anfang versaut er sich auch, also er verpfeift sich.
Nein, einfach.
Ja, klar.
Und dann habe ich gesagt, jetzt denkst du an den Dean Martin, der hat einmal den Psofanen gespielt, der er gar nicht war, aber das war, der hat ihn dann ins Whisky-Glas gesungen und das aus dem Mikrofon getrunken. Und irgendwie war es dann so, dass um 3 Uhr in der Früh kam die Frau des Produzenten von Peter Müller mit ihren Freunden vom Schurfix heim.
Ja.
Und er hat sich gleich, also irgendwie, ich habe gesagt, jetzt spinnen sie komplett, jetzt machen sie nur mehr Scheiße. Ich habe gesagt, lass mal hören, die Scheiße. Nicht? Dann wollten sie das einmal hören, zweimal hören. Dann habe ich gesagt, das ist so scheiße, ist das eigentlich nicht. Das finden wir schon sehr leibend. Und am nächsten Tag zum Mittag kommen sie wieder im Studio drauf und haben gesagt, Jungs, ich glaube, da ist auf was gelungen.
Aber hat er gesagt?
Nicht, ja, er wollte es nicht haben.
Aber entschuldigt hat er sich nicht, oder?
Nein. Ja, er wollte zum Beispiel auch Life is Life, der war ja der Produzent von Opus, nicht haben. Was ich verstehe, musikalisch.
Ja.
Und für ihn war das halt schon im angloamerikanischen Stil, so wie Toto, halt eine Top-Band. Und auf einmal kommen sie mit dem Dam-Dam-Dam-Dam. Allerdings, nachdem er mit 50% beteiligt war, kann den Einnahmen quasi bald beruhigt dann jedes weltweite.
Stimmt, dass sie ausgesorgt haben, oder?
Ja, nein. Also, aber ich muss trotzdem sagen, er war sicher, also mit Abstand, der beste Produzent, den es in Österreich je gab, weil du kannst beginnend mit Ambros, mit SDS, also alles, was er produziert hat, hat später bei anderen Produzenten die Klasse nie mehr erreicht. Mhm. Also ist schon ein schwieriger Mensch gewesen, aber gute Menschen sind halt manchmal schwierig.
Ja. Ich finde ja, dass Seiler und Sperr mit Heimkunst irgendwie morgen auf ihre Art und Weise wiederholt haben, oder?
Ist thematisch ähnlich, aber natürlich in ihrer völlig eigenen Form. Und mir gefällt das. Da darf ich es machen. Und wie gesagt, Themen erfinden ist schwierig.
Ja.
Und ja, aber das ist ja auch ein austrospezifisches Problem, nicht? Also die 50% der Österreicher sind eher an der Grenze zum Alkoholismus als wir das. Und eben wie auch bei der Spielsucht, ist auch Alkoholsucht, halt auch ein Familientöter und Karrierekiller und was ich was. Und
also ich finde ja, das ist dein bester Text auf dem Album. So Sachen wie die Hypophyse spielt das wirklich zum Tod, das ist einfach wirklich genial. Hast du einen Lieblingstext und ein Lieblingslied, wenn man das trennen kann, auf dem Album?
Auf dem Album? Ja, das könnte dir fast recht geben. Das ist der erste Song, das geht über Leben. Ja. Und der letzte.
Magst du das anschauen?
Nein, und der letzte, morgen, fange ich ein neues Leben an.
Ja.
Das sind also meine Favorites, und da sind wir aber wieder bei dem von mir schon des Öfteren erwähnten Loserdings, weil jeder, der ist ja, also ich war schon in Österreich, wenn du einen Psofen niederfährst, dann ist das ja ein Kavaliersdelikt, aber es ist ja Tragödie eigentlich. Und nachdem ich selbst sehr recherchiert habe, deshalb auch die Hypophyse spielt das Lied vom Sohn. Und das könnte zum Beispiel, es haben lange Zeit speziell Akademiker gedacht, das ist ein altes Wienerlied, denn das nicht mit der ERV in Zusammenhang
war. Okay.
Ich habe gedacht, das hat irgendein Wienerlied.
Ja.
Meister, irgendwann einmal vertrocknet. Ja.
Bist du stolz drauf eigentlich auf das Album schon, oder?
Schon. Ja, das ist schon, nicht nur, weil es enorm erfolgreich war, sondern weil sie sich geschlossen ist und ja, eine gute Arbeit finde ich einfach.
Wie war die Stimmung dann eigentlich in der Band? Jetzt habt ihr wirklich einen mörderischen Erfolg gehabt damit. Was hat sich da, wie viel hat sich da verändert?
Ja, der Spaß ist weggeblieben. Wir haben statt Matratzenlagern hat jeder ein Einzelzimmer gekriegt. Und meine Tochter hat was sehr Gescheites gesagt. Die wurde vorgestern 46, ein sehr junges Mädchen, und sehr oft im Studio in Kenia besucht. Und die wollte immer nur Geschichten hören vor dem ersten Hit.
Echt?
Also mit mir, ab da ist es unlustig. Die ganzen guten, grotesken Stories spielen sie ja davor ab. Habe ich damals schon angefangen, vor Jahrzehnten eine Pseudo Bio zu machen, die nennt sich die 7 mageren Jahre, und mit dem ersten Hit hört's auf. Weil du das kennst, du googeln. Die echt coolen Geschichten passieren meistens, wenn man nicht erfolgreich ist.
Okay. Das ist fast ein bisschen traurig. Dann hast du einen Erfolg. Und
ja, Erfolg macht aber auch nicht unbedingt, ich meine, finanzieller Erfolg beruhigt, aber er macht nicht glücklich. Also ich glaube, dass also mit dem Erfolg haben auch meine eher traurigen Jahre begonnen. Mhm. Erstens, ich bin immer unter enormen Leistungsdruck gestanden. Mhm. Was weiß ich, ein Jahr lang Tournee, nächstes Album, Studio, Jahr lang Tournee. Mhm. Und das, also das macht es nicht unbedingt glücklich, ja. Aber wie gesagt, das beruhigt.
Mhm. Und zu den Leuten selber, also zum Klaus Eberhardinger, glaube ich, hast du immer noch ein gutes Verhältnis, oder?
Ja, er lebt ja auch, wie ich, in Winter. Er lebt jetzt fix in Kenia. Mhm. Und dann traurigerweise sind ja bereits jetzt schon der Brunner, ist der Sohn vom großen alten Brunner oder Bruder von Oskar Brunner, der ist jetzt vor einem Jahr gestorben. Der war ja, der hat 3 Alben produziert mit uns. Mhm. War Live-Musiker. Mhm. Dann der Anders Denmus ist auch vor einem Jahr gestorben, das ist der schwedische Schlagzeuger.
Ja.
Der Vorgänger von Klaus hat sich freiwillig vom Leben verabschiedet. Mhm. Und der Wilfried ist auch schon gestorben. Also sind ja eh schon 4 gegangen, also mit denen habe ich keinen echten Kontakt. Nein, aber und mit den anderen Kollegen, so wie Eik Breit, mit dem habe ich schon guten Kontakt, mhm. der Nino auch. Mhm. Und bei jeder Show oder bei Aufnahmen treffen wir uns im Studio und das ist schon mal. Ja. Das war für mich war also die Ur-ERV. Dieses Kollektiv, das durch dick und dünn bist, und das war eigentlich schon, das war für mich schon die schönste Zeit. Ja. Und das war alles vor den Erfolgen.
Aber trotzdem bleibt Geld oder Leben für die Ewigkeit. Das muss man wirklich sagen. Ja. Lass mir das jetzt nicht schlecht machen.
Nein, überhaupt nicht.
Und damit bedanke ich mich, lieber Thomas, bei dir.
Es war sehr schön.
Und ja, super, dass du Zeit gehabt hast.
Ja, gerne.
Alles Liebe, gell? Tschüss.